Das ist das größte Land in der Mitte des europäischen Kontinents geworden. Man ist der wirtschaftlich stärkste Staat in der Europäischen Union. Man hat die meisten Einwohner. Das heißt, man hat so diese Machtressourcen, die normalerweise mit internationalen Beziehungen verbunden werden, sehr erhöht durch die deutsche Einheit. Und somit ist das Gewicht Deutschlands in der Europäischen Union auch stärker und wichtiger geworden.
Salon 5. Macht und Leben.
Hi Leute, hier ist Norman. Diese Woche geht es für uns ja um Europa und heute geht es insbesondere um Deutschlands Rolle in Europa. Und dafür sitze ich hier gerade mit Dr. Peter Becker und dann denke ich mir am besten, Peter, möchtest du dich selber vorstellen?
Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Peter Becker und ich arbeite seit einigen Jahren oder vielen Jahren hier bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, bin Politikwissenschaftler und arbeite seit über 30 Jahren in diesem Bereich der Europapolitik und insbesondere auch der Rolle Deutschlands in Europa.
Was ist dein Aufgabenbereich, beziehungsweise was musst du da für deine Arbeit machen?
Na gut, die Stiftung Wissenschaft und Politik ist ein Beratungsinstitut. Heute würde man neudeutsch sagen, ein Think Tank. Unsere Aufgabe ist es, Papiere zu schreiben, aber auch mündliche Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Ministerium der in der Bundesregierung, für den Deutschen Bundestag, Länder und andere Gruppen, zu allen Fragen, was die internationalen Beziehungen und was die Rolle Deutschlands in den internationalen Beziehungen betrifft. Also wir sind, glaube ich, schon 60 oder 70 Wissenschaftler und jeder hat so sein eigenes Spezialgebiet und arbeitet und forscht darüber und versucht sozusagen Papiere zu schreiben, in den Bundestag zu gehen, in die Ministerien zu gehen und die eigenen Analysen dort zu vertreten.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Und um jetzt auf das Thema zu kommen, Deutschlands Rolle in der EU. Was ist eigentlich Deutschlands Rolle in der EU?
Wie schon gesagt, das ist ein Thema, was sich sehr lange durch die Geschichte der Bundesrepublik zieht. Und man kann, glaube ich, zwei Phasen unterscheiden. Die erste Phase vor der deutschen Einheit, also die alte Bundesrepublik Westdeutschland von 1989-90, war Westdeutschland, die alte Bundesrepublik, ein Staat sozusagen am Rand der europäischen Integration, der europäischen Gemeinschaft, an der damaligen, Winston Churchill sagte, am eisernen Vorhang, an der Grenze zwischen Ost und West. Das hat sich mit der deutschen Einheit und mit den Umbrüchen 1989-90 total verändert. Deutschland ist vereint, also Ost- und Westdeutschland sind in einem Staat zusammengekommen und Deutschland ist in die Mitte des Kontinents gerückt. Und 2004, als dann die erste Osterweiterung stattgefunden hat, also als Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei und so weiter alle in die Europäische Union integriert worden sind, ist Deutschland das größte Land in der Mitte des europäischen Kontinents geworden. Und das hat natürlich die Rolle Deutschlands auch verändert. Und war man vorher, wie schon gesagt, am Rande der Integrationsgemeinschaft, ist man jetzt in die Mitte gerutscht. Man ist der wirtschaftlich stärkste Staat in der Europäischen Union. Man hat die meisten Einwohner. Das heißt, man hat so diese Machtressourcen, die normalerweise mit internationalen Beziehungen verbunden werden, sehr erhöht durch die deutsche Einheit und somit ist das Gewicht Deutschlands in der Europäischen Union auch stärker und wichtiger geworden. Also Deutschland ist sowas wie, ist der größte Staat, die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union, hat aber eine schwierige Geschichte und ist deshalb eigentlich immer noch relativ zurückhaltend, was seine eigene Rolle, sein eigenes Verständnis der Rolle in der Europäischen Union anbelangt. Ich würde sagen, vielleicht in der Sprache der Fußballer, Deutschland ist sowas wie ein Spielmacher in der Europäischen Union. Das heißt, ohne Deutschland geht es nicht. Wenn irgendeine Krise da ist, wenn irgendein Problem auftaucht, dann gucken die Partner alle nach Berlin oder häufig oder in der Regel nach Berlin und Deutschland muss sozusagen immer wieder Position beziehen. Deutschland spielt aber nicht in der ersten Reihe, ist kein Mittelstürmer, man will unbedingt sozusagen die Tore schießen, sondern versucht so aus der zweiten Reihe das Spiel zu lenken. Ein britischer Historiker hat, gut, das bezog sich noch auf die alte Bundesrepublik, immer von einem Machtvermeidungsreflex gesprochen. Das heißt, dass man vermeidet, in der deutschen Europapolitik sozusagen voranzustürmen, ein Hegemon zu sein, immer zu bestimmen, wo es lang geht. Deutschland sucht in der Regel immer den Austausch die Absprache mit seinen Partnern, insbesondere mit Frankreich, dem engsten Partner Deutschlands in Europa, also Deutschland und Berlin und Paris, versuchen sich immer, wenn es zur Entscheidung kommt, immer vorab abzustimmen, um die Entscheidungen, die dann in Brüssel gefällt werden, zu bestimmen. Insofern ist Deutschland nicht in der ersten Reihe, entscheidet nicht oder versucht möglichst selten allein zu entscheiden, das kommt schon mal vor, und versucht immer wieder im Zusammenspiel mit Paris die Richtung mitzubestimmen.
Wenn Deutschland nicht in der ersten Reihe ist, welches Land ist dann in der ersten Reihe?
Ich glaube, es gibt kein Land in der ersten Reihe. Das ist das Besondere auch an der Europäischen Union. Die Europäische Union ist eine Union der gleichen und gleichen Mitgliedstaaten mit gleichen Rechten, alles Nationalstaaten. Und trotzdem gibt es natürlich de facto Unterschiede. Also Deutschland und Frankreich sind mächtiger als Malta und Luxemburg. Insofern ist ihr Gewicht, ihre Meinung, ihre Positionierung bei schwierigen politischen Fragen in der Europäischen Union natürlich sehr viel bedeutender als, wie schon gesagt, die Positionierung von kleinen Mitgliedstaaten. Aber es gibt sozusagen nicht den dominanten Nationalstaat in der Europäischen Union, die dominante Regierung, die sozusagen die Richtung alleine vorgeben könnte. Und Deutschland versucht das, oder hat das bislang auch immer sehr, sehr gut versucht zu spielen, diese Rolle als Spielmacher. Und so wie die Europäische Union derzeit aufgebaut ist, entspricht sie auch weitgehend oder in vielen Punkten auch dem deutschen Verständnis, wie man Politik macht. Also Deutschland ist, wie du weißt, ein föderaler Staat. Wir haben Bundesländer. Europa ist eine föderale Gemeinschaft von Ländern, die sich immer versuchen abzustimmen, die einen Konsens zu finden. Das entspricht dem deutschen Verständnis von Politik. Der Bundeskanzler stimmt sich mit dem Ministerpräsidenten ab. In Europa versuchen die Staats- und Regierungschefs sich abzustimmen untereinander. Also diese Suche nach Konsens, das entspricht doch weitgehend dem deutschen Verständnis, wie man Politik macht, ohne dass sozusagen ein Land immer bestimmt und wie du sagst, oder wie ich vorher auch gesagt habe, als Mittelstürmer immer vorne weg marschieren will.
Also Deutschland hat ja eine ziemlich große Stellung in der EU. Gibt es konkrete Beispiele, wie Deutschland die EU beeinflusst und die EU Deutschland beeinflusst?
Also wie Deutschland die EU beeinflusst und beeinflusst hat, habe ich eben versucht anzudeuten, indem Deutschland sozusagen die Struktur, das Fundament der Europäischen Union sehr deutlich mitgestaltet hat. Also ein britischer Kollege hat es mal von einer Milieupolitik, einer erfolgreichen Milieupolitik, in der Deutschland das Umfeld in der Europäischen Union sehr gut mitgestalten konnte. Also sowas wie ein Europa der Regionen, was dann vor einigen Jahren sehr, sehr wichtig und sehr bedeutend war auf europäischer Ebene, entspricht dem deutschen Selbstverständnis, dass die deutschen Bundesländer sehr wichtig sind. Dass die Europäische Zentralbank unabhängig ist von den Institutionen der Europäischen Union, entspricht dem deutschen Denken, dass die Deutsche Bundesbank früher sehr unabhängig von der Regierung war. Das sind alles sozusagen institutionelle Entscheidungen, die Deutschland sehr stark mitgeprägt hat. Und wenn man jetzt an aktuelle Entscheidungen sich anguckt, dann ist es natürlich so, dass Deutschland als mächtigstes Land, als größtes Land, als wichtigste Volkswirtschaft natürlich die Entscheidung mitbestimmt. Also wie viel Geld die Europäische Union zur Verfügung haben soll, welche Regulierung, also welche Vorgaben für bestimmte Industriebereiche in der Europäischen Union verabschiedet werden, das bestimmt natürlich alles Deutschland mit. Und insofern hat Deutschland schon ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Aber wie schon gesagt, versucht es sozusagen nicht mit aller Wert immer voranzumarschieren und seine Position durchzusetzen, sondern versucht in der Regel Partner zu finden, Verbündete zu finden, um seine Position mit anderen umsetzen zu können.
Du hattest ja vorher von dem Machtvermeidungsprozess gesprochen und auch, dass Deutschland versucht, sich vorab zum Beispiel mit Frankreich zusammenzusetzen. Das kann ja auch wahrscheinlich noch die deutsch-französische Freundschaft zurückgebracht werden. Meinst du, dass dadurch, dass Merkel nicht mehr da ist, dass es da einen Unterschied in der deutsch-französischen Freundschaft gibt, beziehungsweise einen Umschwung, dass wir jetzt nicht mehr Merkel und Macron, sondern Macron und Scholz sind?
Also es gibt zwei Ebenen sozusagen. Das eine ist die vertragliche Ebene. Da haben wir für die deutsch-französische Freundschaft, da haben wir den Aachener Vertrag. Und das ist unabhängig von den Personen. Die zweite Ebene ist halt eben natürlich das Persönliche. Wie eng sich die beiden Politiker, also Scholz und Macron, verstehen, wie persönlich das Ganze ist, wie leicht sie sich abstimmen können bei einigen Fragen. Also in den 80er Jahren gab es dieses berühmte Helmut Kohl, François Mitterrand, die sich sehr gut verstanden haben, die befreundet waren. Dann gab es Anfang der 2000er das Paar Gerhard Schröder und Jacques Chirac, die am Anfang ihre Probleme hatten. Die waren, konnten sich nicht wirklich leiden und nachher waren sie sehr eng befreundet. Und Merkel auch und auch die verschiedenen französischen Staatspräsidenten waren nicht immer sozusagen am Anfang einer Meinung und haben sich dann immer wieder zurechtgefunden. Und ich glaube, oder haben sich dann aufeinander eingelassen, haben versucht, sich abzustimmen und haben auch die Stärken und die Schwächen des jeweils anderen dann akzeptiert. Und genauso wird es jetzt auch zwischen dem neuen Bundeskanzler, oder dem nicht mehr ganz so neuen Bundeskanzler Scholz und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron sein. Und die verstehen sich ja auch immer besser. Also Macron war, glaube ich, vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten bei Scholz in seiner Privatwohnung in Potsdam, hier in der Nähe von Berlin. Und sie haben sich dann den Abend zusammen essen gegangen. Also das Persönliche wird offensichtlich auch immer wieder gepflegt und ist auch wieder auch enger. Und das ist aber eine wichtige Voraussetzung, um diese vertraglichen Grundlagen, also dieses, was ich vorhin sagte mit dem Aachener Vertrag, um das sozusagen mit Leben zu füllen, damit man schneller zu Entscheidungen kommt, damit man sich besser abstimmen kann.
Also letztens kam es ja zum Brexit, beziehungsweise nicht letztens, aber ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ja, 2019, aber 2016 wurde es gemacht und dann war es ein sehr langer Prozess. Es ist ja jetzt nochmal eine andere Sache, wenn jetzt zum Beispiel Großbritannien aus der EU austritt. Großbritannien war ja sehr lange ein Mitglied der EU, aber zum Beispiel, wenn jetzt Deutschland austreten würde, würde ja eines der Gründungsmitglieder austreten. Was könnte das für eine Auswirkung haben, wenn zum Beispiel Deutschlands Politik sagt, ja, wir treten aus der EU aus, was wir natürlich nicht hoffen. Aber wenn es zum Beispiel passieren würde?
Es ist immer schwierig sozusagen, in die Glaskugel zu gucken, was sein könnte, was. Aber ich kann mir das offen gestanden nicht vorstellen. Es würde allem widersprechen, was deutsche Politik ausmacht. Was die Geschichte der Bundesrepublik und des Vereinten Deutschlands ausmacht. Also insofern, und es würde auch allen nationalen Interessen widersprechen. Also der Reichtum Deutschlands basiert natürlich darauf, dass wir in diesen europäischen Binnenmarkt integriert sind, dass wir eine gemeinsame Währung haben, dass wir sehr viel Handel betreiben können mit unseren Nachbarn. Das ist die ganzen Programme, die auf europäischer Ebene da sind, Erasmus-Programme, also der Studentenaustausch, der Austausch von Universitäten, die offenen Grenzen, das sind alles Vorteile der europäischen Integration. Und du hast Brexit angesprochen. Die Briten machen ja nur die Erfahrung, was es bedeutet, nicht mehr Teil dieser Integrationsgemeinschaft zu sein, dass es nicht mehr so leicht ist, den Handel mit dem Kontinent zu pflegen, dass es sehr umständlich ist, Zollvereinbarungen und so weiter abzuschließen, dass die Universitäten nicht mehr so gut miteinander kooperieren können, weil sie nicht mehr Teil dieser europäischen Förderprogramme sind. Diese Erfahrungen, glaube ich, sprechen auch dafür, dass in den nächsten 50 Jahren kein Land, kein Mitgliedstaat der Europäischen Union diesen britischen Weg wieder gehen wird. Insofern, wenn Deutschland wirklich austreten sollte, dann würden wir noch mehr verlieren, als es die Briten in den letzten Jahren getan haben. Sowohl was Wohlstand, was Freiheiten, also Reisefreiheit und so weiter anbelangt und auch was Sicherheit anbelangt. Also, dass man einfach in dieser Integrationsgemeinschaft, in dieser Union, dass Deutschland dort sicher leben kann, sicher wirtschaften kann, dass die deutschen Bürger sicher sind.
Viele dieser Vorteile bzw. Möglichkeiten, die EU bietet, sind ja auch für junge Menschen. Und zum Beispiel das Erasmus-Plus-Programm, aber auch zum Beispiel Discover EU. Und ich habe mich gefragt, wie ich als junger Mensch die EU in meinem Alltag wahrnehmen kann. Weil damals, als die EU eingeführt war, war es ja noch was ganz anderes, was ganz Neues. Man hat sich ja wirklich den Umbruch gespürt von vor der EU und nach der EU. Aber jetzt, wo die EU halt schon existiert und wir als junge Menschen halt damit von der Grundposition aufwachsen, dass die EU existiert. Wie spüren wir das? Also um halt den Unterschied zwischen EU und Nicht-EU zu spüren.
Also ich bin schon ein bisschen älter. Ich kann mich noch an die Zeiten vor dem Ende des Ost-West-Konfliktes, an die Grenzen, die mitten durch Europa, mitten durch Deutschland, mitten durch Berlin gelaufen sind, erinnern. Und insofern habe ich zumindest die Vor- und Nachteile von offenen Grenzen wirklich am eigenen Leib auch mit sehen können und erleben können. Die Vorteile einfach, dass man innerhalb der Europäischen Union reisen kann, wohin man will, dass man in den meisten Mitgliedstaaten mit der gleichen Währung, mit dem gleichen Geld bezahlen kann, dass man seinen Pass nicht mehr vorzeigen muss, dass man an der Grenze normalerweise nicht mehr kontrolliert wird, dass man einfach rüberfahren kann. Das alles sind Vorteile, die wir und vielleicht auch du und die jüngere Generation einfach so konsumieren. Die sind so, wie soll ich sagen, die sind so normal. Aber das ist alles nicht naturgegeben. Es geht auch anders. Und diese Integration, diese Offenheit, diese Gemeinschaft der Europäer in dieser Europäischen Union, das ist etwas ganz Besonderes. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Insofern muss man, glaube ich, oder sollte man sich dessen durchaus bewusst sein, dass man dafür eintreten muss, dass es so bleibt. Und dass man das nicht einfach so als naturgegeben, als etwas, was so normal sein müsste und was dann auch bleibt, wenn man nicht mehr dafür eintritt, dass man sich dessen bewusst ist, dass man dafür eintreten muss. Also insofern, das alles ist nicht naturgegeben, das alles ist nicht normal und deswegen muss man, glaube ich, umso häufiger darüber sprechen, dass man dafür eintreten sollte, dass das, was wir genießen können, dass man im Ausland studieren kann, dass man alles kaufen kann, was in diesem Binnenmarkt produziert wird, dass man überall hinreisen kann, in der Regel, wie schon gesagt, mit einer Währung bezahlen kann, dass das alles so bleibt, auch die nächsten 50 Jahre.
Wir hatten ja gesagt, dass man sich dafür engagieren bzw. einsetzen sollte. Und haben Sie Ideen bzw. Vorschläge, wie man sich als junger Mensch, aber auch generell für die EU eintreten kann?
Das ganz Normale, wie man sich politisch engagieren kann, in Parteien, in Verbänden, in Interessengruppen, also es gibt die Europa-Union, es gibt die europäische Bewegung, das ist das eine. Das ist das, glaube ich, das Normale, wie man sich politisch engagieren und einbringen kann. Daneben, glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach sozusagen in Europa lebt. Dass man, also wenn man studiert, dass man vielleicht versucht, wirklich ein Erasmus-Studium in einem europäischen Partnerland zu machen, bei einer europäischen Partneruniversität, dass man andere Menschen kennenlernt, andere Kulturen, ob das in Portugal oder in Griechenland ist oder in Schweden oder in Finnland. Das sind alles unterschiedliche Kulturen, die in diesem Europa zusammentreffen und die immer wieder aufeinander abgestimmt werden müssen und die immer wieder eine gemeinsame Grundlage finden müssen. Und wenn man sozusagen als junger Mensch, wie schon gesagt, dann so diese Vorteile nutzt, dass man reist, dass man Verbindungen zu anderen Studenten in anderen Mitgliedstaaten herstellt, dass man Freunde findet, dass man sozusagen den europäischen Gedanken mit Leben füllt. Das ist, glaube ich, schon etwas, was sehr wichtig und was bedeutend sein kann.
Eine Frage an der Seite. Sind Sie auch Teil der Europa-Union?
Ich bin nicht Teil der Europa-Union, nein. Also ich forsche schon seit vielen Jahren über europäische Integration, aber ich bin weder in einer Partei noch in einem Verband.
Okay. Ich hatte die Frage gestellt, also die Frage davor, weil ich mir gedacht habe, man merkt ja, dass der Rechtsdruck in der EU jetzt größer wird, also in Deutschland. Und irgendwann werden halt, also zwischen die Gen Z und die Millennials hauptsächlich die gegenseitigen wählen werden und die können sich halt nicht mal an eine Zeit vor der EU erinnern. Und da muss es ja irgendwie die Möglichkeit geben, die Leute an den positiven Aspekten zu erinnern, dass das, wie die Situation gerade ist, halt nicht eine Grundsituation ist, sondern eine Situation, die nur wegen der EU herrscht, um dafür zu sorgen, dass Deutschland nicht zufälligerweise dann doch aus der EU austritt. Wir haben ja schon abgesprochen, dass es sehr unwahrscheinlich sein wird, weil es ja finanzielle sehr viele Nachteile für Deutschland sein könnte. Aber so wie ich es mitbekommen habe, fühlt sich die EU sehr an wie eine Bubble. Und entweder man ist in der Bubble drin oder man ist es nicht. Und aber die Bubble ist, weiß nicht, ob sie so groß ist, kann ich nicht so einschätzen. Aber falls die Bubble halt nicht groß genug ist, habe ich halt Angst, dass es passieren könnte, dass dann doch so gewählt wird, dass Parteien an die Macht kommen, Anführungsstrichen an die Macht, die dann halt eher gegen die EU eingestellt sind.
Zwei Antworten dazu. Zum einen, das vorab, die Wahlbeteiligung, also im nächsten Frühjahr wird wieder das Europäische Parlament gewählt. Und die Wahlbeteiligung in vielen Mitgliedstaaten ist, gerade was diese Wahlen zum Europäischen Parlament anbelangt, sehr niedrig. Das spricht nicht für die Europäische Union, es spricht aber auch nicht für die Bürger, die sozusagen jenseits der Frage, ob man diese oder jene Partei gut oder schlecht findet, dass man grundsätzlich der Meinung ist, dass man Europa auch dadurch, dass man an den Wahlen teilnimmt, unterstützen kann und sollte, weil man die Legitimation von Institutionen der Europäischen Union stärkt. Also sich an Wahlen zu beteiligen, ist ja nicht nur, dass man dieser oder jener Partei seine Stimme gibt, sondern auch, dass man das System als solches bejaht und unterstützt und stärkt. Und das sollte, glaube ich, auch oder könnte auch ein oder sollte ein wichtiger Punkt sein, auch für die Beteiligung bei den Europawahlen. Das ist vorweg. Europa selbst ist zwangsläufig unheimlich kompliziert. Du hast gesagt, wie groß diese Bubble ist. Also Brüssel ist wahrscheinlich nach Washington die zweitgrößte Stadt mit den meisten Lobbyisten und den meisten Interessenvertretern, die versuchen, Einfluss auf die Politik dann zu nehmen. Also die Bubble ist schon sehr groß, aber Europa ist extrem kompliziert. Es ist nicht so wie in einem Nationalstaat wie in Deutschland, wo man sozusagen den Bundeskanzler, die in der Partei den Bundestag wählt und die wählt den Bundeskanzler und dann wird Politik gemacht, sondern in Europa ist es ein ständiges Verhandeln. Europa, irgendjemand hat mal geschrieben, Europa ist eine Kompromissmaschine. Und Kompromissmaschine heißt, dass man nie zu 100% seinen Willen, seine Position durchsetzen kann. Sondern man muss immer wieder auf andere, seine Kollegen, auf die anderen Mitgliedstaaten eingehen. Und das macht Politik einfach kompliziert. Man versteht nicht genau, warum diese oder jene Einigung zustande kam, warum dieses oder jene Regelung nicht oder nur halb durchgesetzt werden konnte. Und jeder Mitgliedstaat eigentlich bekommt nicht alles, was er eigentlich haben möchte bei den Verhandlungen. Das ist der Kern von europäischer Integration, dass man kompromissbereit sein muss und dass man immer wieder die Annäherung suchen. Aber das ist schon gesagt, das macht es kompliziert. Und wenn man, gut, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahrzehnten mit dieser Kompromisskonsensmaschine, ich verstehe das oder versuche es zu verstehen. Aber dass man, wenn man sich nicht jeden Tag mit diesen Fragen beschäftigt, dass es dann schwierig und kompliziert dann ist und dass man dann vielleicht auch keine Lust hat, mit diesen komplizierten Dingen zu befassen, das verstehe ich auch. Insofern muss Europa auch daran arbeiten, seine Politik besser zu erklären, klarer zu machen. Aber das ist nicht immer einfach. Aus der Natur der Sache. Eben weil wir 27 Mitgliedstaaten haben, die alle eigene Interessen haben, unter einem eigenen Druck stehen, etwas durchsetzen wollen, aber nicht können, die ihrer Bevölkerung dieses oder jenes versprochen haben und dann ist es in Brüssel dann doch wieder anders. Das macht Politik eben kompliziert und auch schwer zu erklären. Aber unterm Strich, dann ist es immer noch besser als das, was wir vor 100 Jahren hatten, die Nationalismus in Europa, der dann irgendwann zu zwei Weltkriegen am Anfang des letzten Jahrhunderts geführt hat. Dieser Kompromiss, diese Konsenssuche macht es nicht einfach, aber es ist immer noch besser als das, was wir vorher hatten. Winston Churchill hat vor vielen Jahren, vor 100 Jahren schon mal gesagt, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform von allen, aber nur wenn man alle anderen Regierungsformen ausschließt. Und genauso ist es, glaube ich, was die europäische Integration für Europa anbelangt. Es ist wirklich nicht gut, es ist kompliziert, es ist nicht schön, aber es ist das Beste, was wir haben.
Also würde ich schon sagen, dass die EU etwas offener werden muss, damit man noch ein bisschen mehr von ihr mitbekommt, weil von meiner Position aus, wenn ich jetzt mal mein EU-Engagement wegrausziehe, hört man in den Nachrichten häufig eher negative Sachen von der EU. Wenn es dann um Migration geht und um Grenzen und oder wenn es wenn es um Vorschriften geht, wie zum Beispiel jetzt die neue Mikroplastikverbot. Das sind halt so diese einzigen Sachen, die man ab und zu mal hört. Und wenn dann die EU etwas offener werden würde und mehr kommunizieren würde, was sie macht, könnte es dann dazu kommen, dass die Zustimmung der EU gegenüber größer werden würde?
Das ist zumindest meine Hoffnung. Also es gibt immer diese schönen Beispiele, wie überreguliert und wie detailliert und wie kleinteilig europäische Gesetzgebung ist. Und wenn man dann mal dahinter guckt, dann versteht man auch zum Teil oder zum großen Teil, warum das ist. Also was immer wieder angeführt ist der Krümmungsgrad von Gurken. Von Salatgurken. Also warum müssen die alle gerade sein im Supermarkt? Warum dürfen sie nicht mehr krumm und schief sein, wie sie gewachsen sind, die Gurken? Das hat natürlich das zu erklären, nur warum das so ist. Das ist eine europäische Regelung, ja. Aber die Industrie, die Nahrungsmittelindustrie und die Verbände wollten das vor 20 Jahren oder noch länger, weil wenn wir Gurken aus Spanien in die deutschen Supermärkte bekommen, dann werden nicht die einzelnen Gurken gezählt, die in einem Karton sind, sondern werden die Kartons gezählt. So, und wenn Wenn ich nur krumme Gurken, die schief und krumm gewachsen sind, in einem Karton haben, liegen auf einmal in einem Karton nur 5 Gurken drin. Wenn sie alle gerade sind, liegen da aber 20 drin. Das heißt, das macht eine Kalkulation für einen Unternehmer sehr schwierig. Es ist nur eine Erklärung, das ist kompliziert. Es macht es einfacher, wenn ich weiß, in jedem Karton sind gleich viele gerade Gurken. Das macht es für den Supermarkt sehr viel einfacher zu berechnen, wie teuer sind denn die Gurken. Wie teuer muss ich die an den Endverbraucher weiterverkaufen? Also, es hat alles seinen Grund. Ich könnte noch zig Beispiele erzählen, warum das alles so kompliziert ist. Also, es gibt eine Traktorsitzverordnung. Solche Dinge. Warum muss Europa die Traktorsitze regulieren? Auch das war eigentlich, das war vor in den 70er Jahren ein deutsches Anliegen, weil es eine deutsche Traktorsitzfabrik gab, die das europaweit regulieren wollten, um deutsche Traktorsitze in französische Traktoren einbauen zu können. Also es hat immer sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig ökonomische Gründe, warum Europa so detailliert und so kleinteilig vorgeht. Aber das liegt halt eben daran, das ist meine Erklärung, das ist keine Rechtfertigung, das ist eine Erklärung, das liegt halt eben daran, dass wir jetzt einen gemeinsamen Markt haben. Und in dieser Markt muss halt eben auch auf gemeinsamer Basis funktionieren. Das heißt, die Regelung, die in Deutschland für das Ausgeben von Pestiziden auf den Feldern bei Landwirten gilt, die muss genauso in Spanien gelten. Da dürfen Pestizide nicht anders eingesetzt werden. Das muss alles gleich sein, sonst funktioniert der Markt nicht mehr. Und insofern haben wir die Vorteile durch den gemeinsamen Markt. Also wir können heute alles kaufen. Das war vor 50 Jahren noch nicht so. In den deutschen Supermärkten. Das bedeutet aber natürlich, dass alles auch auf gemeinsamen Regularien funktionieren muss. Wie kann man diese Komplexität, dieses komplizierte Europas ein bisschen aufbrechen? Und jemand, glaube ich, versucht, den Leuten zu erklären, warum das so ist. Also, was ich vorhin angesprochen habe, diese Gurkenkrümmung. Wenn man weiß, warum das eingeführt worden ist, kann auch jeder verstehen, warum das eingeführt worden ist. Das ist nicht interessant. Das ist langweilig. Das ist klar. Aber zumindest, wenn man sich dafür interessiert, kann man es verstehen. Und Europa sollte mehr erklären, warum dieses oder jenes so ist. Und warum dieses oder jenes geht oder warum dieses oder jenes nicht. Das muss aber auf der anderen Seite auch immer wieder dazu führen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Europa offen sind für diese Erklärung sozusagen. Nicht immer direkt sagen, ach, aus Europa kommt nur Mist oder das ist alles viel zu kompliziert, interessiert mich auch alles gar nicht. Sondern man muss natürlich auch ein Interesse, ein Grundinteresse dafür haben und dann auch, glaube ich, ein positives einen Willen haben, ob das Europa weiterlebt und dass Europa weiter so offen und so transparent sein könnte, wie es derzeit hoffentlich noch ist.
Bei deiner Arbeit, machst du da eigentlich auch Umfragen und Erhebungen?
Nee, das machen wir nicht. Also jeder hat hier bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, wir haben verschiedene Forschungsgruppen, ich arbeite in einer Forschungsgruppe Europa und jeder hat in dieser Forschungsgruppe Europa auch verschiedene Schwerpunkte. Also ein Kollege beschäftigt sich nur mit den mittelosteuropäischen Nachbarn, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei und so weiter. Ich beschäftige mich mit solchen Fragen wie eben Binnenmarktregulierung, europäischer Haushalt, alles sehr kompliziert, nicht schön. Haushaltsfragen sind sowieso sehr langweilig, aber mit Geld macht man Politik. Und deswegen finde ich das ganz interessant. Was wir machen, wir denken über diese Themen, wir lesen viel, wir sind viel in Kontakt mit anderen Kollegen, an anderen Mittelstaaten, an anderen Forschungsinstituten, in den Ministerien reden viel, was interessiert die, woran arbeiten die, was ist gerade sozusagen wichtig, was wird verhandelt in Brüssel und versuchen dann das Ganze zu analysieren und wenn es geht, Antworten auf Probleme zu finden. Und die halt eben entweder im mündlichen Format im Bundestag oder zum Beispiel im Bundestag oder im schriftlichen Format in Studien oder in kürzeren Papieren aufzuschreiben und den Entscheidungsträgern zur Verfügung zu geben. Wir sind keine Entscheider. Ich entscheide nicht, ob diese oder jene Option die Lösung ist. Das will ich auch gar nicht. Entscheiden müssen die, die dafür gewählt werden. Wir können nur sozusagen Analysen erstellen, um den Politikern, die entscheiden müssen, das Entscheiden ein bisschen leichter, rationaler, klarer zu machen.
wenn sich sehr viel damit befasst, könnte man ungefähr sagen, wie die Einstellung der Deutschen gerade der EU gegenüber ist. Würdest du sagen, es ist eher so pro EU oder kontra EU oder vielleicht auch einfach so mal neutral EU?
Also es gibt auf europäischer Ebene ein Meinungsforschungsinstitut, die seit über 60 Jahren jedes Jahr oder jedes halbe Jahr Meinungsumfragen machen. Sehen Sie in der europäischen Integration eher was Positives, was Negatives oder so in der Mitte? Und da kann man sozusagen immer schön die Kurve sehen, wie die Zustimmung der Deutschen zur europäischen Integration und zur Europäischen Union war und geschwankt ist. In den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war die Zustimmung der Westdeutschen zur europäischen Einigung immer sehr hoch, bei 60, 70 Prozent teilweise. Die Ablehnung war immer sehr gering, 15, 20%. Das Ganze hat sich dann ein bisschen reduziert und im Moment ist es auch noch, die aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht vor Augen, ist es auch deutlich geringer. Also wir sind im neuen Jahrtausend, ich denke, so bei 40% Zustimmung, zwischen 30 und 40% Zustimmung zur Integration. Also die Antwort, Europa ist etwas Gutes für Deutschland, und bei 20% ungefähr, Europa ist nicht gut für Deutschland. Und das Anziehen, die dazwischen sind, sozusagen die Unentschiedenen, will sagen, die Zustimmung zu Europa, auch in Deutschland, dann ist deutlich zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Und das ist nicht wirklich ein gutes Zeichen, sondern es ist eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen.
Können Sie sich vorstellen, woran das liegt, dass die Zustimmung zurückgegangen ist?
Deutschland ist nicht der Einzige, oder die Deutschen sind nicht die Einzigen, die sozusagen diese Zustimmung, wo die Zustimmungswerte gesunken sind. Das liegt, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einmal der Nationalismus, der Blick auf den Nationalstaat ist in allen Mitgliedstaaten stärker geworden. Nicht nur in Deutschland, in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Europa ist auch komplizierter geworden, hat man schon darüber gesprochen. Das macht es nicht einfacher, sozusagen den europäischen Gedanken per se als positiv zu sehen. Und das Zweite ist eben, dass Europa, europäische Integration zwangsläufig immer tiefer in das eingreift und das eingreifen muss, was eigentlich auf nationaler, in Deutschland sogar auf Länderebene reguliert wird. Also, dass man gewisse Dinge auf europäischer Ebene reguliert, das heißt, Gesetze für bestimmte Dinge verabschiedet, das war vor 20 Jahren noch anders. Da hat man das eher auf nationaler Ebene in den Mitgliedstaaten gemacht. Und Europa bedeutet, oder diese Einigung auf europäischer Ebene bedeutet eben auch, dass es immer in Brüssel ist und dass es immer weit weg ist von der Lebensrealität der Menschen in Niederbayern oder in Schleswig-Holstein. Es ist halt eben sehr weit weg. Es ist sehr kompliziert, es ist schwer zu verstehen. Das macht sozusagen die grundsätzliche Zustimmung für diesen Prozess, für diese europäische Integration sehr viel schwieriger. Und auf der anderen Seite muss aber Europa, oder das ist sozusagen auch mit in diesem Integrationsprozess angelegt, greift Europa immer enger oder immer tiefer in das ein, was hier national geregelt worden ist. Und damit wird es immer kleinteiliger und damit aber auch immer bürgerferner. Wie man dieses Dilemma oder diesen Grundkonflikt auflösen kann, das weiß ich nicht. Ich habe da keine Antwort. Aber das ist, glaube ich, mit ein Grund dafür, dass die Distanz der einzelnen Bürgerinnen und Bürger gegenüber dieser Idee, Europa ist gut, immer größer wird.
Wenn wir zum Beispiel bei den nächsten Europawahlen oder Bundestagswahlen die AfD vermehrt mehr Stimmen bekommt und dann sogar jetzt
das Europäische Parlament.
Genau, wenn die AfD dann ins Europäische Parlament einzieht. Könnte das die Grundstimmung bzw. die Stimmung im Parlament verändern, besonders seitens Deutschland? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht, dass die AfD zurzeit MDEPs im Parlament sitzen hat, oder doch?
Da sitzen einige Abgeordnete im Europäischen Parlament und es gibt auch viele Abgeordnete aus anderen Mitgliedstaaten, die ähnlich europakritische bis Europa ablehnende Positionen vertreten, die in einer gemeinsamen Fraktion, einer gemeinsamen Gruppe im Europäischen Parlament zusammenarbeiten. Im Moment ist die AfD aber noch, noch, ich weiß gar nicht, wie viele Abgeordnete, aber nicht sehr viele, ich glaube 10 oder 12, ich weiß nicht, ins Europäische Parlament. Das könnte sich natürlich je nach Wahlergebnis auch ändern und erhöhen. Und das würde, wenn ähnliche Wahlergebnisse in anderen Mitgliedstaaten zustande kommen, wenn also die Gruppe der Abgeordneten, die Europa und die europäische Integration an sich ablehnen und eigentlich europäischer Gesetzgebung nicht besser machen wollen, sondern eher sabotieren wollen. Und das diese Politik verfolgen einige Europaabgeordnete aus diesen nationalistischen Parteien. Dann wird europäische Konsens, ich hatte vorhin gesagt, Europa ist der Kompromiss. Europa ist immer die Suche nach Kompromiss. Und diese Kompromisssuche wird umso schwieriger, wenn diese Gruppe derjenigen größer wird, die diese Kompromisssuche an sich ablehnen. Und die versuchen nicht einen Kompromiss zu suchen, sondern die versuchen das Ganze zu behindern, zu blockieren. Insofern würde ein solches Wahlergebnis, das hoffentlich nicht zustande kommt, die Kompromisssuche auf europäischer Ebene noch schwieriger machen und das Bild, was Europa dann abgibt, auch noch negativer erscheinen lassen.
Zurzeit ist Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin. Und was würde das bedeuten, dass die Kommissionspräsidentin ist?
Das europäische Verfahren, das europäische Gesetzgebungsverfahren fängt immer damit an, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag macht. Und dann verhandeln die Europaabgeordneten, das Europäische Parlament auf der einen Seite und die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union auf der anderen Seite über diesen Vorschlag der Europäischen Kommission. Und wenn, je nachdem wer Kommissionspräsident ist und welche Kommissare, das sind sozusagen wir auf nationaler Ebene Minister, in Brüssel dann tätig sind, dementsprechend kann der Vorschlag der Kommission auf ausfallen, in diese oder jene Richtung sein, gehen, also Europa skeptischer oder Europa befürwortender oder eher linke Politik vertreten oder eher rechte Politik oder eher grüne Politik. Also die Position des Kommissionspräsidenten, der Kommissionspräsidentin ist insofern wichtig, weil sie die Richtung mit definiert, in die die Europäische Union weiter marschieren wird. Vielleicht noch als Fußnote dazu, es darf sonst keiner auf europäischer Ebene Gesetze vorschlagen, außer der Europäischen Kommission. Wenn die Europäische Kommission zu einem Problem kein Gesetz vorschlägt, keine Initiative ergreift, dann gibt es dazu kein Gesetz, weil das Europäische Parlament oder auch die Mitgliedstaaten im Ministerrat eben dieses Recht nicht haben. Die Europäische Kommission ist die supranationale, die übergeordnete Institution, die europäische Gesetze anstößt. Und je nachdem, wie sie politisch sich verortet, werden die Gesetze auch dementsprechend sein. Die Rolle der Präsidentin, des Präsidenten sind davon sehr, sehr wichtig.
Und neben Ursula von der Leyen, wer sitzt alles in der Europäischen Kommission?
Also jeder Mitgliedstaat hat einen Vertreter, darf einen Vertreter entsenden in die Europäische Kommission. Die Präsidentin ist die deutsche Vertreterin, Ursula von der Leyen. Und sobald sie in Brüssel sind, in der Europäischen Kommission, sollten sie aber nicht mehr nationale Interessen vertreten, also die Interessen des Landes, das sie nach Brüssel entsandt hat, sondern gesamteuropäische, die Interessen aller Europäer sollten sie vertreten. Das ist nicht immer so, aber in der Regel ist es so, dass die Europäische Kommission sozusagen alle Interessen bündelt, die es in Europa gibt zwischen den Mitgliedstaaten, versucht einen Kompromiss, einen Lösungsweg zu finden und dann vorzuschlagen, über den dann halt eben das Parlament und die Mitgliedstaaten verhandeln. Jeder Mitgliedstaat entsendet, wie schon gesagt, einen Kommissar, so nennt man das, ein Minister nach Brüssel. Und der wird dann im Europäischen Parlament angehört und das Europäische Parlament bestätigt dann diese Auswahl.
Etwas einfachere Frage. Dieses Jahr sind Europawahlen und das, was wir uns gestern gezeigt haben, war, wie laufen eigentlich die Europawahlen ab? Besonders da es jetzt für sehr viele die ersten Wahlen sein werden bei den Wählerlisten, zumindest die Gen Z. Wie läuft das da ab?
Also es gibt keine europäischen Parteien. Es gibt zwar europäische Parteien oder Parteienbünde, die sich zusammenschließen, also die Christdemokraten in der sogenannten Europäischen Volkspartei, die Sozialdemokraten in der Europäischen Partei der Sozialdemokraten und so weiter. Aber es gibt, in Deutschland kann man eben nur die deutschen Grünen wählen, in Frankreich nur die französischen Grünen. Aber man kann eigentlich nicht sozusagen eine Partei in einer anderen Mitgliedstaat wählen. Das heißt, den Wahlzettel, der im nächsten Jahr ausgegeben wird, da sind dann deutsche Parteien, die ihre Kandidaten für das Europäische Parlament dort ausführen, und die kann man halt eben wählen. Und im Unterschied zu Bundestagswahlen, weißt du ja, gibt es eine 5%-Klausel oder Grenze. Wenn eine Partei unter 5% der Stimmen bekommt, darf sie keinen Abgeordneten in den Bundestag entsenden. Bei der Europawahl ist das anders. Da gibt es eine 2%-Klausel. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Vertreter der Piratenpartei im Europäischen Parlament zum Beispiel, die Tierschutzpartei, die im Europäischen Parlament ist, die deutsche Tierschutzpartei, die einen oder eine Abgeordnete im EP hat. Da gibt es eine sehr viel geringere Sperrgrenze. Insofern zählen auch Stimmen für kleine Parteien, die aber dann, wenn ein Interesse verhandelt wird, in der Regel sehr einflusslos sind. Aber der Wahlvorgang an sich ist, dass man sozusagen einen Wahlzettel mit den deutschen Parteien hat, mit den Abgeordneten, die die deutschen Parteien aufgestellt haben, für die Rolle im Europäischen Parlament.
Danke, dass du deine Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Neues gelernt, weil ich habe auf jeden Fall sehr viel Neues gelernt rund um Deutschland und die EU und alles drumherum. Hört euch auf jeden Fall noch die anderen Podcasts diese Woche an und schaut auf Instagram bei salon5_ vorbei. Peter, möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
Nee, ich fand es sehr nett und ich finde es grundsätzlich wichtig, dass wir über Europa reden und positiv reden.
Das unterschreibe ich auf jeden Fall auch. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte es auf jeden Fall schon und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!
Salon 5 Macht und Leben.